Vielen Dank, André. Lieber Vater, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart, die der eine oder andere schon im Lobpreis in einer frischer Art und Weise schmecken und erleben durfte. Es ist so klasse, dass du inmitten deiner geliebten Kinder wohnst, dass du auf uns ruhst. Rühr uns an mit deiner wunderbaren Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Ja, André hat schon gesagt, Wayne ist nicht da und die Mäuse tanzen auf dem Tisch. René, zeig da mit dem Finger, pass bloß auf. Wer von euch möchte gern ein wirklich glückliches Leben leben? So dieses Leben, wo man einfach sagt, ich habe Freude im Herzen. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Allejenigen, die sich nicht gemeldet haben, haben entweder geschwindelt, sind schon eingeschlafen, obwohl die Predigt gerade mal 20 Sekunden geht, oder weigern sich generell auf rhetorische Fragen des Predigers zu reagieren. Das Interessante ist, dass jeder von uns in unserem Herzen sich nach einem glücklichen Leben sehnt. Wir haben ein nicht wegzukriegenden Hunger nach Freude in unserem Herzen. Und die gute Nachricht ist, es ist möglich. Es ist möglich, ein Leben zu leben, wo wir glücklich sind, Tag ein, Tag aus. Nicht sorglos glücklich, aber wirklich mit Freude im Herzen leben können. Und wie das funktioniert und wie das geht, dafür wird diese Predigtreihe da sein, die wir angefangen haben. Die hat den eigenartigen Titel angenommen oder eigentlich angekommen. Auf irgendeine Art und Weise ist in der Kommunikation von dem, was wir wollten und der den Slide erstellt hat, ein Buchstabe vertauscht worden. Eigentlich soll die Predigtreihe heißen angekommen. Und ich weiß nicht, ob das der Teufel oder Gott war. Jedenfalls ist jetzt angenommen draus geworden. Und es ist aber beides nicht so richtig falsch. Aber das, was wir eigentlich so ein bisschen kommunizieren wollten, ist, wir sind angekommen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du angekommen. Und zwar in dem Sinn, du hast es geschafft. Du bist da. Du hast das Leben gemeistert. Da, wo wir eigentlich hin wollten, da sind wir da. Vielleicht so ein bisschen wie Anfang der 90er Jahre, weiß nicht, wer von euch da schon gelebt hat und hier sozusagen hier war. Ja. In der DDR oder kurz nach der DDR, es war ein völliges Chaos. Alle meine Klassenkameraden, die eine Ausbildung angefangen hatten, waren plötzlich einfach von heute auf morgen auf der Straße, weil die ganzen Ausbildungsbetriebe einfach dicht gemacht haben. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Glück oder Vorrecht, in Frankfurt am Main eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen. Und ein anderer Schulkollege trifft mich und meint zu mir dann, in diesem völligen Chaos, wo keiner wusste, wo es lang geht, jeder versuchte sich irgendwie mit Kurierdiensten und Briefe austragen, gerade so übers Wasser zu halten. Er guckte mich dann an und meinte so, Dirk, ich glaube, du bist als Einziger von unserer Klasse angekommen. Völlig egal, ob ich das war oder nicht, aber so dieses Empfinden, hey, wir haben es geschafft. Wir sind da, was Christus für uns getan hat. Das ist das, was die Predigtreihe vermitteln will. Und zwar haben wir uns als Älteste, als wir darüber gebetet haben und darüber gesprochen haben, was einfach dran ist für uns als Gemeinde, uns bewusst für diese Idee entschieden, weil wir zwei Predigtreihen hinter uns haben. Die erste war die Predigtreihe Entgiften. Die andere war die Predigtreihe über du hast einen Schatz in dir, sollen wir ihn vergraben oder weitergeben. Und beide Predigtreihen hatten etwas damit zu tun, was wir tun können, was wir als Christus, wie wir als Christen etwas umsetzen können in unserem Leben. Und wir haben dieses Gefühl gehabt, das sind wichtige Teilthemen des Evangeliums, aber der Kern des Evangeliums ist eigentlich das, was Jesus für uns getan hat. Was er für uns gemacht hat. Und darauf wollten wir einfach diesen Fokus legen. Und wir haben uns gedacht, wir gucken uns den ersten Petrusbrief an, das erste Kapitel, und beschäftigen uns bis Weihnachten mit dem Thema, was Jesus für uns gemacht hat. Denn was er für uns getan hat, hat uns geholfen, da anzukommen, wo wir als Menschen eigentlich hin sollen. Und deshalb habe ich mir einfach gedacht, ich mache heute so ein bisschen die Einführung. Lass uns zusammen die ersten 9 Verse lesen und ich mache dann den ersten Teil vom Kapitel 1, vom 1. Petrusbrief. Aber wir fangen mit Vers 3 an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Vers 6 geht's weiter. Darin freut ihr euch, die ihr in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer gefunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung von Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht und über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude euch freut, so dass ihr das Ziel des Glaubens erreicht, die Errettung eurer Seelen. So, schauen wir uns einfach nochmal den vom Vers 3 den Text an. Was Paulus hier sagt, oder womit der Text losgeht, er geht mit Anbetung los. Er geht los mit gepriesen sei oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und die Idee, dass Paulus hier mit einer sogenannten Doxologie anfängt, mit einem Gotteslobpreis, ist aufgrund dessen, dass er weiß danach, was Gott gemacht hat. Paulus weiß schon, wo er hin will. Er weiß schon, dass er über die große Barmherzigkeit reden wird, die Gott für uns hat. Und er erinnert sich an diese große Barmherzigkeit und während des Erinnern an die Barmherzigkeit sein Herz erfüllt, ruft er zu Gott und sagt, gepriesen seist du für das, was du getan hast. Das ist so ein bisschen so diese Reaktion. Ich habe das vor 2 Jahren zum Beispiel erlebt. Ich hatte einen Verkehrsunfall gehabt und mein 14 Jahre alter VW war also Schrott. Und wir haben nicht viel Geld und ich saß zu Hause und meine Frau weiß das noch in unserer Küche und ich habe mich im Schoß meiner Frau ausgeweint und habe gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich weiß nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen, es tut mir leid, dass ich so ein schlechter Verwalter war, ja, wir haben nichts gespart, es war einfach kein Geld da. Wir hatten gerade Besuch und der Besuch hat uns zu der Zeit total ermutigt und hat gesagt, warte mal, das wird schon alles gut, wer weiß, was Gott alles macht. Und vielleicht ungefähr 2 Wochen später ruft mich der Gemeindeleiter von einer befreundeten Gemeinde an, von unserer Gemeinde, also eine befreundete Gemeinde, unsere Gemeinde ist eine ganz kleine Gemeinde mit ganz wenigen Leuten, es sind nur 120 Leuten. Und er ruft an und sagt, Dirk, du hast doch diesen Verkehrsunfall gehabt. Wir wollen dir helfen, dass ihr euch ein neues Auto kaufen könnt. Und das soll ein richtig gutes Auto sein, nicht so ein alter Schinken, der gleich wieder zusammenbricht. Und deshalb haben wir gedacht, wir überweisen euch von den Leuten, die wir gesammelt haben, ... Euro. Und das war eine Zahl mit 4 Nullen. Und ich stand mit dem Telefon so da, sackte in meinen Sessel zusammen. Und dann kam diese Reaktion. Ich stand wieder auf und sagte, ihr seid ja sowas von klasse. Wahnsinn, ja. Also wer macht sowas, ja. Und das ist so dieses, was Gott gemacht hat. Er überhäuft uns, werden wir gleich sehen, mit sowas unwahrscheinlich Guten. Er überrascht uns mit kostbarster Barmherzigkeit. Er macht, dass wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unwahrscheinlichen Reichtum, dass unsere natürliche Reaktion, wenn wir das erfahren, erleben, begreifen, eine Reflexion des Lobpreises ist, wo wir so sagen, gepriesen seist du Gott, was du alles in unserem Leben Wunderbares machst. Wir werden gleich sehen, und das wird der Augenmerk heute sein, alles das, was Gott in den nächsten Versen macht, alles das, was er schenkt, hat seine ultimative Ursache, seht ihr das? In der 2. Zeile, nach seiner großen Barmherzigkeit. Das heißt, für alles das, was folgt, deine Wiedergeburt, dein Christsein, deine Hoffnung für eine gewaltige Zukunft, beruht letztendlich auf der Barmherzigkeit Gottes und der Barmherzigkeit Gottes allein. Wir werden ein Erbe bekommen. Wir sind zu einem lebendigen Erbe berufen worden. Das Wort Erbe hat natürlich dieses Gefühl von, du bekommst etwas geschenkt, wofür du nicht gearbeitet hast. Du bekommst einen Reichtum, du bekommst etwas, was größer ist, als was du dir in dieser Welt erarbeiten kannst. Das Wort Erbe hat natürlich auch etwas, das werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal damit sehen, hat damit zu tun, dass mit der Idee des Abrahams, das heißt, dass er ein Erbe von Gott bekommen hat und dass alle die, die zu Abraham dazugehören, Teil dieser Erben werden. Dass Abraham das Paradies als Erbe versprochen bekommen hat und dass wir, die zu ihm gehören, das Paradies bekommen werden. Kein Wunder, dass wir aufgrund dessen, was Gott gemacht hat in unserem Leben, uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, dass wir ein Erbe bekommen haben und das nicht nur als Potenzial, sondern guck mal, was hier steht. Ihr seid zu einem Erbe neu geboren worden, das in Himmeln aufbewahrt. Das heißt, es ist der sicherste Ort. Im Himmel heißt nicht so viel wie, das ist ganz weit weg, sondern das Ding ist sicher. Das ist fest und garantiert. Und es ist auch nicht nur eine Option, vielleicht mal sehen, wie du dich verhältst. Entweder vielleicht ein Ja oder Nein, sondern Gott verspricht uns auch noch, dass seine Kraft uns bewahren wird, dass wir Christen bleiben, dass das Erbe, was er uns jetzt schon versprochen hat, uns auch wirklich zuteil werden lässt. Und nicht, dass wir irgendwo mitten des Weges irgendwo abdruseln und irgendwo so von der christlichen Klippe stürzen und dann doch nicht ankommen, sondern die geniale Nachricht ist, Gott hat uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit eine geniale Zukunft in der Ewigkeit für uns bereitet. Und er wird uns jetzt bewahren. Er wird in unserem Leben, er wird dich tragen, er wird dich begleiten, er wird auf dich aufpassen und dich am Glauben behalten, sodass wir jetzt schon jubeln können und sagen können, wir sind angekommen. Das Erbe ist schon unser. Und kein Wunder, dass die Menschen, die den Brief bekommen haben, die nächsten Verse von Vers 6, dass sie sich freuen, dass sie eine Freude dafür haben, was Christus in ihrem Leben gemacht hat. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen ein kleiner Teil der schlechten Nachricht. Diese Freude kommt nicht aufgrund dessen, dass Gott uns in diesem Leben das Erbe verspricht, dass Gott uns in diesem Leben sagt, ich schenke euch Reichtum, Schönheit, sorgloses, problemloses Leben, sondern der Reichtum des Erbes, die lebendige Hoffnung, haben wir inmitten von mancherlei Versuchungen und Trübsal. Das heißt, inmitten von Schwierigkeiten. Und das Interessante ist aber, und das war mein Versprechen an euch, ein glückliches Leben ist möglich, so wie Petrus hier schreibt, die Versuchungen, die Schwierigkeiten dieser Welt, natürlich machen sie uns traurig, aber sie können diese Freude, die Christus uns gibt, nicht auslöschen. Sondern wir können diese unkaputtbare Freude, diese Vorfreude auf das, was kommt, kann unser Leben durchdringen inmitten von Schwierigkeiten und inmitten unserer ganz realen Herausforderungen, die wir haben. Und wenn wir diese Freude erleben, inmitten von Schwierigkeiten, aber inmitten von Schwierigkeiten des Christseins, dann zeigt das, dass unser Glauben real ist, dass er wahr ist und dass dieser Glaube kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes. Was Petrus hier nicht macht, wenn er die Idee des Goldes bringt, ist, er sagt hier nicht, ja, mit Geld wird keiner glücklich, sondern er weiß, dass Geld glücklich macht. Petrus weiß, wenn du einen Haufen Knete in der Tasche hast, es macht dich glücklich. Also ich weiß nicht, ob es dir das mal schon so gegangen ist, aber unerwartetes Weihnachtsgeld, macht glücklich. Ne? Es ist gar nicht so schlecht, ja, so mit so einem Batzen, man fühlt sich plötzlich so, weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber wenn man plötzlich mal Geld hat, was man sonst nicht hat, man fühlt sich so mächtig. Was ich alles kann. Und was Petrus hier macht, er sagt, Gold hat die Möglichkeit, dir Glück zu erkaufen. Glaube übertrifft diese Fähigkeit, dir Glück in Anführungsstrichen zu erkaufen. Es ist nicht, dass Geld nicht glücklich macht. Geld macht glücklich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Es hat seine Limits. Und der Glaube aber sprengt diese Limits ins Unermessliche. Deshalb sagt er, ist der Glaube kostbarer als Gold. Weil Glaube kann dir Dinge in Anführungsstrichen erkaufen. Er bringt uns Reichtümer ins Leben. Er bringt uns Glücklichsein und Freude über die Maßen, die die Megatonnen an Gold dieser Welt uns nicht erkaufen können. Halleluja. Kein Wunder, dass all das, was Gott uns schenkt, kommt zu uns aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, aufgrund dessen, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist und er für uns diese Dinge erreicht hat. Und kein Wunder, dass die Empfänger des Petrusbriefes Christus lieben, obwohl sie ihn nicht sehen, an ihn glauben, obwohl sie ihn nicht körperlich, physisch erfahren und dass sie eine Freude über den haben, der ihr Herr und ihr Retter geworden ist. Das Interessante, was hier in dem Text so interessant ist, ist dieser Kontrast des Erbes. Das ist so ein bisschen, der Hauptfokus ist auf dem gewaltigen Erbe, diese Hoffnung, zu der wir berufen worden sind. Und ich habe es schon erwähnt, diese Hoffnung, dieses Erbe ist nicht in dieser Welt. Und das wird bestärkt durch die Verse, die vorher kommen. Vielleicht können wir noch mal zum 1. Petrus die allerersten Verse, von Vers 1 bis zum Vers 2 lesen. Da schreibt nämlich Paulus und sagt, ich bin der Apostel von Jesu Christi. Und jetzt sagt er ein ganz wichtiges Wort. Ich schreibe an die Fremden, an die Fremdlinge, sagt hier die Elberfeld-Übersetzung. Das sind die Fremden von der Zerstreuung, auserwählt nach der Vorkenntnis oder Vorhersehung Gottes des Vaters. Jetzt muss man wissen, was im ersten Jahrhundert ein Fremder ist, ein Fremdling ist. Ein Fremdling im ersten Jahrhundert ist so etwas Ähnliches wie ein Asylbewerber. Jemand, der von einem anderen Land, von einem anderen Ort in einen neuen Platz kommt und wenn er kommt, erstmal, das ist das Hauptmerkmal, komplett rechtlos ist. Das heißt, Asylbewerber, die hierher kommen, sind erstmal vollkommen auf die Gnade und Barmherzigkeit des Staates angewiesen. Sie haben kein Recht zu wählen, sie haben kein Recht, eine Arbeit aufzunehmen, sie haben kein Recht, hinzuziehen, wohin sie wollen. Viele Rechte, die wir als Bürger haben, haben Fremde nicht. Und der Fremde im ersten Jahrhundert war noch schlechter dran als die Asylbewerber heute bei uns. Ein Fremder im ersten Jahrhundert war komplett rechtslos und war dort, wo er gewohnt hat, nur geduldet. Das heißt, wenn ich als Dresdner im ersten Jahrhundert nach Ephesus ziehen würde, würden mich alle doof angucken, ja, und würden sagen, du bist ein Fremder. Und selbst wenn ich ganz viel Geld hätte, hätte ich keine Rechte. Ich darf nicht an der Bürgerversammlung teilnehmen. Ich darf nicht in Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Das heißt, wenn ich betrogen werde, kann ich nicht einfach sagen, ich verklage dich, sondern muss ich jemanden suchen, der meine Rechte vertritt. Ich habe kein Recht vor Gericht und ich habe kein Recht zu erben. Ich habe kein Recht zu erben. Als Fremder darf ich zum Beispiel in Ephesus keinen Besitz an Land und Gut haben. Ich bin einfach nur geduldet. Und auf der anderen Seite sagt Petrus, ihr seid auserwählt und seid zu einem Erbe berufen worden, zu einem lebendigen Erbe. Und das ist ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite sind wir rechtslose Fremde, und auf der anderen Seite sind wir Auserwählte zu einem Erbe. Im Alten Testament benutzt man das Wort Auserwählte für den Erstgeborenen, der das Erbe bekommt. Und Petrus mischt hier mit Absicht zwei Ideen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Du bist ein rechtloser Fremder und hast ein gewaltiges Erbe. Und es ist genau das, was er vermitteln will, ist, dass in dieser Welt sind wir rechtlose Fremde. In dieser Welt können wir nichts einfordern, wo wir sagen, Gott, ich habe aber ein Recht auf ein problemloses Leben. Ich habe ein Recht auf Schönheit, Gesundheit und Reichtum. Nicht in dieser Welt. In dieser Welt sind wir Fremde. Natürlich schenkt Gott uns Gnade und Barmherzigkeit. Natürlich schenkt er ein neues Auto. Natürlich schenkt er eine Arbeit, wo wir auch manchmal viel mehr Geld verdienen können, als wir für unser eigenes Leben brauchen. Natürlich schenkt er Gesundheit. Und wer immer krank ist, lasst uns Gott bestürmen, dass er uns heilt. Aber einfordern als unser Recht können wir es nicht. Wir sind Fremde. Rechtlos in dieser Welt. Und wenn wir als Christen verfolgt sind, können wir uns nicht bei Gott beschweren und können sagen, ich habe aber ein Recht, in Ruhe gelassen zu werden. In dieser Welt nicht. Und dennoch tragen wir in uns die Gewissheit, dass wir ein gewaltiges Erbe und dass wir für eine wahnsinnig, unwahrscheinlich gute Hoffnung berufen sind, die bald kommt. Und der können wir jetzt schon sicher sein, weil Gott mit uns ist und uns bewahrt. Lasst uns zu den ersten Versen gehen, zu der Barmherzigkeit Gottes. All die Dinge, die Gott uns verheißt, die zu uns kommen werden, kommen zu uns aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn wir verstehen könnten, wenn wir erleben könnten, wie angenehm es ist, dass die grundlegende emotionale Einstellung uns gegenüber Barmherzigkeit ist. Wenn wir es fühlen könnten, wie Gott über uns fühlt, würden selbst die kühlsten Logiker unter uns emotional ausflippen. Die Barmherzigkeit Gottes ist so etwas Angenehmes, ist so etwas Kostbares, dass selbst Martin Luther gesagt hat, als er sich so seine eigene Erfahrung reflektiert, er hat gesagt, bevor er Christus kennengelernt hat, wenn ich glauben könnte, dass Gott mir nicht zornig ist, ich würde auf dem Kopf stehen vor Freude. Und das hat er erfahren. Die Entdeckung, dass Gott ihn gerechtfertigt hat und dass Gott Freude und Barmherzigkeit an ihm hat, hat ihn tatsächlich Kopf stehen lassen. Und er hat die Welt von oben nach unten einmal 180 Grad rumgedreht. Ich möchte, dass wir uns heute so ein bisschen unsere Fähigkeit, unsere Vorstellungsfähigkeiten wachkitzeln, und dass wir mal drüber nachdenken, wie es sich anfühlt, wenn Gott barmherzig mit uns ist. Und ich habe euch als allererstes ein kleines Video oder zwei Videos mitgebracht, wo es eine Umfrage gab und jemand auf der Straße gefragt hat, was ist Barmherzigkeit? Und ich will euch einfach mit reinnehmen, in was die Leute da so gesagt haben.
Ein sogenannter Lehrer signifikant, das heißt, man kann nicht genau bestimmen, was eigentlich genau damit gemeint ist. Jeder kann ihn von verschiedenen Seiten führen. Wenn man das dann diskurstheoretisch betrachtet, würde man sagen, man kann Unbarmherzigkeit, also einen sogenannten Knotenpunkt festmachen, und dann können viele Leute ihre verschiedenen Ansichten davon reinbringen, und man kann es benutzen, ohne dass wirklich jemand davon weiß, was eigentlich gemeint ist. Ob es eine Definition gibt, weiß ich nicht.
Seine eigenen Bedürfnisse.
Also ich weiß nicht, ich wollte lieber den Mann als Prediger haben. Ich glaube, hier hat jemand noch nie Barmherzigkeit erfahren. Ja. Ich glaube, hier, nett reden konnte er ja, aber hier fehlt einfach was. Das Video 2 ist schon viel besser. Also das ist dasselbe Video, nur ein bisschen vorgespielt.
Auch wenn derjenige vielleicht was Blödes gemacht hat, sich schlecht verhalten hat, trotzdem gnädig zu sein. Für mich hat es einfach auch einen theologischen Kontext, würde ich sagen. Also Barmherzigkeit ist für mich ganz eng verbunden mit Gott, der uns alles verzeiht. Und ja.
Das war schon gut, ne? Was die Frau gesagt hat, ist, sie hat gesagt, dass Barmherzigkeit etwas mit Gnade zu tun hat, mit einem gnädigen Entgegenkommen, einem Gott, der alles verzeiht. Und tatsächlich ist es so, dass die Idee von Gnade und Barmherzigkeit, dass die Ideen sich überlappen. Es ist fast so ein bisschen dasselbe, nur dass wenn wir über Gnade reden, der Aspekt hervorgehoben wird, dass du etwas unverdient bekommst. Und wenn es um Barmherzigkeit geht, der Aspekt verdeutlicht wird, dass Gott sich erbarmt, dass er sich erniedrigt und zu unserem Elend herunterschaut. Das Interessante bei Barmherzigkeit ist, dass Barmherzigkeit tut uns etwas Gutes. Sie hilft aus der Misere, ohne dass wir was dafür tun können. Das ist so vielleicht so ein bisschen wie in Markus 10, Vers 46 bis 48, als Jesus nach Jericho kommt und ein Blinder an den Toren von Jericho ist und ruft, vielleicht könnt ihr euch erinnern, Jesus, Sohn Davids, sei mir barmherzig. Könnt ihr euch daran erinnern? Und am Anfang sagen die Leute immer, halt mal die Klappe, aber er hört überhaupt nicht auf zu rufen und sagt, sei barmherzig mit mir, Jesus, du Sohn Davids. Und was Jesus dann natürlich macht, ist, er fragt ihn, was er will. Er antwortet, ich möchte gerne sehen. Und Jesus heilt ihn und er kann wieder sehen. Und das ist genau die Idee von Barmherzigkeit hier. Der Blinde kann nichts tun für Jesus. Er hat nichts, was er erwidern kann. Er ist in einer Misere. Und der gnädige Gott kommt und beugt sich zu ihm nieder und hilft ihm aus seiner Not und aus seinem Elend. Barmherzigkeit bringt ein Mitgefühl, bringt dieses, ich fühle etwas für deine elendige Situation mit sich. Und ich habe euch deshalb noch ein drittes Video mitgebracht, wo wir Barmherzigkeit gleich bei mehreren Personen entdecken und mitfühlen können. Drittes Video ab.
Oh,
Ich fand das so toll, weil es war mehrmals in dem Video, ja, wo man so diese Barmherzigkeit fühlt. Als allererstes so diese ältere Verkäuferin, ja, da, wo der Junge mit ihrem Fußball ihr das Glas durchmissen hat. Ja, man erwartet das, was man eigentlich immer erwartet, ja. Komm mal her, mein Freundchen, ja. Und dann gibt sie ihm den Fußball zurück, ja, und gibt ihm so einen liebevollen Klaps auf den Kopf, ja. Wie hat sich der Junge in dem Augenblick gefühlt? Er hat was ganz anderes erwartet. Und ihm ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Und die Frau hat es zurückgekriegt, ja. Keine Ahnung, was sie gedacht hat, wo kriege ich jetzt ein Glas her, ja. Und auf einmal stehen da 6 Gläser. Und sie weiß nicht, woher es kommt, ja. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn man so diesen Kuss auf dem Herzen spürt, so dieses, ah. Oh. Und natürlich gucken wir uns diesen kleinen Jungen an, ja. Und wir fühlen Barmherzigkeit und wir denken, hey, wir überweisen dir 50.000 Rupies, ja, das reicht für ein ganzes Leben, kostenloses Eis, ja, bis du mindestens 18 wirst, ja. Jeden Tag, so viel wie du willst, ja. Dann kommt so ein bisschen unsere Sehnsucht nach Barmherzigkeit hervor, dass wir was tun wollen. Und dieses Gefühl, ja, dass Gott auf uns guckt, ja, und barmherzig mit uns ist, dass er auf unsere Elend uns ansieht und uns hilft, ja, und wir in unserem Herzen geküsst werden, ja, mit unverdienter Güte. Das ist so ein Stück Barmherzigkeit. Und André, ich fand das total gut, als du das so mal die Frage gefragt hast, wo habt ihr das erlebt? Es ist gut, manchmal so nachzudenken, wo haben wir diese Barmherzigkeit erlebt? Um dieses Gefühl zu bekommen, so ist Gott mit mir. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, als ich in Amerika studiert habe und mit meinem kleinen Ford Probe, das ist so ein kleines Mini-Rennauto, ja, wieder mal viel zu schnell gefahren bin. Vor mir fuhr so jemand, ja, der fuhr Strich, keine Ahnung, 60 Meilen pro Stunde. Das war das Geschwindigkeitslimit, ja. Und keine Ahnung, ich als junger und auch jetzt noch so als mitteljunger Mensch, ja, ich verstehe nicht, warum die Leute Strich 60 fahren, ja, wenn man doch die Toleranzgrenze noch wenigstens 7 bis 10 km/h drauf machen könnte, ja. Und ich war hinter dem her und nach einer Weile denke ich mir, so ein Opa, ja. Und deshalb kennen auch meine Kinder immer, wenn wir irgendwo hinter jemandem hinterherfahren, fragen meine Kinder schon, ist das ein Opa? Jedenfalls, ich bin sowas von angenervt, hinter denen die Kurven immer herzufahren, dass ich irgendwann mal so richtig auf das Gas draufgetreten habe, ja, an dem Mann vorbeigezischt bin und in dem Augenblick kommt von vorn das amerikanische Polizeiauto, ja. Und ich dachte schon, oh nein, ja, so, ja, hilf, bitte, 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 ja, sei barmherzig mit mir, ja. Und ich gucke einfach nur so im Spiegel, Polizeiauto fährt vorbei, wendet, und dann geht dieses blaue Gewitter im Hintergrund, ja, denke so, nein. Und tatsächlich, ja, Polizeiauto hält mich an, steigt eine Polizistin aus, und ich meine, wer von euch das nicht weiß, mit den amerikanischen Polizisten ist nicht zu spaßen. Ja? Also da muss man unbedingt so die Hände aus Lenkrad reden, sich nicht legen, sich nicht bewegen, weil die kommt so. Führerschein. Also gebe ich ihr meinen Führerschein, die guckt ihn sich an und sagt zu mir, Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe? Ich sage so, ja. Das waren über 20 Meilen zu viel. Ja? Das heißt, mit einer Strafe heißt, man musste von einem amerikanischen Richter, ja, der einen dann individuelles Strafmaß auflegt. Ja? Ich hatte keine Lust, von einem Richter zu stehen. Ja? Guckt sich das Ding an und sagt, mein Großvater war in Deutschland stationiert. Ich sag so, er meinte so, in Deutschland darf man wohl schnell fahren. Ich sag so, manchmal. Und dann lacht sie, gibt meinen Führerschein zurück und sagt, in Amerika hält man sich ans Speed Limit. Einen guten Aufenthalt wünsche ich Ihnen, Vereinigten Staaten von Amerika. Oh. Dieses Gefühl, Gott, ich danke dir, du warst barmherzig mit mir. Ja? Könnt ihr das nachvollziehen? Und das ist das Gefühl, was Gott kontinuierlich mit uns hat. Dieses Gefühl, begnadigt zu sein, kontinuierlich, dass Gott immer gütig auf uns guckt, ja. Selbst wenn er uns manchmal den Führerschein und die Strafe nicht erlässt, ja, wenn wir zu schnell gefahren sind. Das ist das Gefühl, so wie Gott uns, das ist seine primäre, alles dominierende Charaktereigenschaft, die wir erfahren. Die Barmherzigkeit Gottes ist so ein wichtiger Bestandteil seines Charakters, dass als Mose Gott bittet, dass er Gottes Herrlichkeit sich ansehen darf, dass er sehen darf, wie groß und genial Gott ist, dass das eine von diesen drei oder vier Attributen ist, die Gott selbst über sein eigenes Sein, über sein eigenes Leben ausruft. Haben wir da die Folie vom 2. Mose? Kapitel 33. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, lass mich, was dich zu einem Gott macht. Und er sagt, ich werde meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen, den Namen des Herrn vor dir ausrufen, das heißt, ich werde dir sagen, wer ich bin. Ich werde gnädig sein, wie ich gnädig bin, und ich werde mich erbarmen, über den ich mich erbarme. Und in einem Kapitel weiter geht es weiter, wo der Herr vor seinem Angesicht vorübergeht und er ausruft, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich und Gnade und Treue. Die Barmherzigkeit Gottes ist einer seiner Grundeigenschaften als Gott. Und interessanterweise, Barmherzigkeit Gottes bedeutet nicht unbedingt, dass Gott etwas in dir sieht, dass er dein Ohr anguckt und zu meinem Ohr sagt, na, das eine steht ein bisschen höher als das andere, ein bisschen klein sind sie auch, ja, ich habe mal Barmherzigkeit mit ihm. Das hat jetzt nichts mit der Predigt zu tun, aber ich habe mich mal in einem Ferienjob die eine Hälfte des Gesichts verbrannt und jetzt bin ins Krankenhaus gekommen und dann sagt die Ärztin, guckt sich das an und meinte nur so, das Ohr. Und dann guckt sie auf die andere Seite und sagt, ah nee, die andere Seite sieht auch so aus. Also, ja. Es ist nicht, dass Gott etwas in uns sieht, etwas an uns sieht, wo er sagt, deshalb muss ich Barmherzigkeit haben, sondern die Barmherzigkeit ist etwas, was er in sich selbst hat. Und wenn du fragst, wenn du auf dich selber guckst und fragst, Gott, warum bist du Barmherzigkeit mit mir? Ja? Warum bist du barmherzig? Du findest nichts in dir, sondern es ist die Güte Gottes, es ist seine eigene Entscheidung, es ist sein eigener faszinierender Charakter, dass er einfach über sich selber sagt, ich darf barmherzig sein mit dem, wem ich barmherzig bin. Ich lasse meine Güte einfach überfließen, nicht aufgrund etwas von dir, sondern aufgrund meines eigenen exzellenten Charakters. Deshalb habe ich auch gesagt, dass alles das, was wir von Gott bekommen, letztendlich der ursprüngliche Grund, wenn wir im Himmel sind und uns fragen, womit habe ich das verdient? Wie kann es sein, dass so etwas mir zugekommen ist? Letztendlich ist der Grund nicht dein Glaube, nicht das Gebet deiner Großmutter. Das sind alles wichtige Dinge. Gott benutzt die. Die letztendliche Ursache ist die Barmherzigkeit Gottes mit deinem Leben. Durch die Barmherzigkeit Gottes sind wir neu geboren worden. Das heißt, das, was Petrus hier beschreibt, er beschreibt den Anfang des christlichen Lebens. Wie, warum wir überhaupt Christen geworden sind, liegt ursächlich darin begründet, dass Gott barmherzig war mit uns. Vielleicht könnt ihr euch an Johannes Kapitel 1, Vers 12 bis 13 erinnern, wo Gott sagt, alle diejenigen, die Christus aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und damit wir es nicht falsch verstehen und denken, dass meine Entscheidung ursächlich dafür ist, dass ich Christ werde, schreibt Johannes nicht aufgrund von Blut, also nicht aufgrund dessen, was irdisch ist, nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes. Also dreimal wird es verneint, dass die eigentliche Ursache unseres Christseins in uns zu tun hat, sondern aus Gott heraus bist du von neuem geboren. Das heißt, die ursächlichste Initiative, wenn du dich fragst, warum bin ich Christ, hat etwas damit zu tun, ist, dass Gott zuerst mit Barmherzigkeit gekommen ist und dein Herz angerührt hat. Vielleicht kann ich das jetzt schon fast zum Ende der Predigt mit zwei berühmten Persönlichkeiten aus der Kirchengeschichte euch illustrieren. Wir haben gerade in der Promoveo-Bibelschule, nehmen wir gerade die Väter des Glaubens durch und wir haben uns die letzte Woche mit zwei alten Persönlichkeiten aus der Kirchengeschichte auseinandergesetzt. Als erstes mit Pelagius und Augustinus. Die beiden Männer waren Kontrahenten. Ich habe euch Pelagius auch gleich schon mal in einem Foto mitgebracht und von dem, was er so gesagt hat. Unser Pelagius hat Folgendes gesagt. Er war ein Moralist. Er hatte ganz viel Glauben, dass wir als Menschen, noch bevor wir Christen auch werden, dass wir unwahrscheinliche Fähigkeiten haben, uns weise zu entscheiden, gute Sachen zu wählen. Und deshalb hat er gesagt, wann immer ich gerufen werde, um über moralische Erziehung und ein heiliges Leben zu sprechen, zeige ich gewöhnlicherweise zuerst die Kraft und die Qualität der menschlichen Natur auf, um zu zeigen, wozu sie in der Lage ist, und um dann von dieser Überzeugung heraus den Hörer zu einer Tugendhaftigkeit zu motivieren. Das heißt, was unser Pelagius macht, ist, wenn er hier stehen würde heute früh, er würde sagen, Leute, guckt euch selber an, was ihr alles könnt. Daniel, guck dein Leben an. Du kannst dich von früh bis abends für Gott entscheiden. Du hast die Möglichkeiten, die sonst keiner hat, das Gesetz vor dich zu nehmen, was Gott gegeben hat. Und wenn du versucht wirst, einfach aus deiner eigenen Kraft heraus das Weise zu wählen und das Böse zu hassen. Und dann kommt Augustinus auf den Plan und sagt, das ist kein Christsein. Und Augustinus weiß, dass das nicht funktioniert, aus seiner eigenen Erfahrung heraus. Nächstes Bild. Nämlich was passiert ist, Augustinus ist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo der Vater ein Heide war und die Mutter Monika Christ war. Und die Mutter für ihren Sohn wie verrückt gebetet hat, dass er sich bekehrt, aber Augustinus alles Mögliche macht, nur nicht daran denkt, Christ zu werden. Er liebt lieber einige wunderbare Philosophien, er liebt es lieber, eine Mätresse zu nehmen, also mit einer Frau eine sexuelle Beziehung zu haben, mit der er überhaupt nie auch eine Idee hat, sie jemals zu heiraten. Und nach einer Weile hört er einen Bischof Ambrosius zu. Er geht in den Gottesdienst, nicht weil er denkt, er muss unbedingt dem Inhalt des Gottesdienstes zuhören, sondern er will von der Rhetorik des Ambrosius lernen. Und was er plötzlich merkt, ist, dass er so ein bisschen unfreiwillig im Gottesdienst ist, merkt er plötzlich, das mit Jesus, das ist wahr, das ist real. Und er will es und er kann es nicht. Er will sich für Jesus entscheiden, kann aber sein sündiges Leben nicht loslassen. Und ein über Monate langer Kampf zieht an seinem Herzen. Und er betet sogar zu Gott und sagt, schenke mir Reinheit, also sinnvoll, befreie mich von meiner Lust. Aber noch nicht jetzt. Er kämpft mit diesem, ich liebe die Welt so sehr, eigentlich finde ich dich ganz attraktiv, ich kann es aber nicht. Und er ist so verzweifelt, es reißt und zieht und zerrt in ihm, dass er merkt, dass er eines Tages zu Gott ruft und sagt, wie lange soll das noch so gehen? Und er hört eine Stimme, wo er nicht weiß, wo sie herkommt. Ich meine, alle, die es lesen, wissen, wo sie herkommt. Eine Stimme spricht zu ihm, hörbar, steh auf und lies. Steh auf und lies. Sie singt zu ihm. Und er denkt so, habe ich noch nie gehört, dieses Kinderlied. Und denkt dann so, Mensch, ich kenne jemanden, der hat auch einfach, der ist in die Kirche gegangen, da wurde einfach wild ein Bibelvers vorgelesen und der hat ihn so getroffen, dass sein ganzes Leben verändert wurde. Also sagt er, vielleicht will ja Gott, tada, dass ich die Bibel aufschlage und lese. Und er nimmt sich einfach vor und sagt, was ich als allererstes lese, das ist für mich. Und er schlägt den Römerbrief im Kapitel 13 auf und liest die Verse 13 bis 14, wo es heißt, zieh den Herrn Jesus Christus an, nicht in Leidenschaft der Lust. Und man weiß, das ist so ein lapidarer Bibelvers, ja? Dieses Teil trifft ihn in diesem Augenblick und in diesem Augenblick ist er, ich interpretiere jetzt mal, von Neuem geboren. Er sagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Und fragt sich gleich, wie kann das passieren? Eben gerade noch hatte ich diesen Kampf. Und im nächsten Augenblick sage ich, jetzt habe ich es geschafft. Ich kann's, ich will dich, Jesus. Und Augustinus kommt zu folgendem Grund. Er sagt, o Herr, ich bin dein Knecht, deiner Magdsohn. Du hast meine Bande gelöst. meine Bande ist, ich war verstrickt in der Sünde. Ich hätte dich noch nicht mal wählen wollen. Ich will dir Dank opfern und dem Herrn des Herrn Namen verkünden. Es sollen dich loben, mein Herz. Preisen sollen dich meine Zunge. Und alle meine Gebeine müssen sagen, Herr, wer ist dir gleich? Gibt es ein Böses, was ich nicht getan? Oder wenn ich es nicht getan, ich es doch geredet? Oder wenn ich es nicht geredet, so doch gewollt habe? Du aber, Herr, du bist, und schaut mal an, worauf Augustinus seine Bekehrung bezieht, was die ursächlichste Grund seiner Bekehrung ist. Du bist barmherzig. Und die Tiefe meines Todes beachtend, jetzt hat er die Barmherzigkeit, Gott hat seinen elendiglichen Zustand angesehen, schöpftest du mit deiner Rechten bis auf den Grund meines Herzens die Tiefe des Verderbens aus. Die Idee ist, Gott ist gekommen und bis zur tiefsten Tiefe hat Gott seine Hand reingelegt und hat gesagt, ich nehme es von dir. Nächste Folie. Wo in so, nach so viel Zeit und aus welcher tiefen und noch so hohen Verborgenheit wurde im Augenblick mein freier Wille hervorgerufen, dass ich meinen Nacken unter dein sanftes Joch beuge und deine Schultern unter deine leichte Bürde, Jesus Christus, mein Helfer und mein Versöhner. Das heißt, Augustinus, er antwortet hier Pelagius. Pelagius hat gesagt, du kannst das, du musst dich einfach nur entscheiden. Und Augustinus sagt, ich habe doch versucht, mich monatelang zu entscheiden. Und es ging nicht. Wo war mein freier Wille? Und was Augustinus damit sagt, ist, wo war er? Er war non-existent. Er war nirgendwo da. Es hat etwas anderes gebraucht, damit er überhaupt erst Christ wird. Dann sagt er, wie herrlich war es mir plötzlich, die Reize der Nichtigkeiten zu entbehren. Das heißt, die weltlichen Attraktionen sind plötzlich null geworden. Und auch wenn ich ihres Verlustes so sehr fürchte, war es jetzt eine Freude, sie preiszugeben. Warum? Nächste Folie. Denn du warfst sie von mir, du wahre und souveräne Freude. Du warfst sie von mir und du tratest an ihre Stelle freudiger als alle Freude, leuchtender als alles Licht, höher als alle Herrlichkeit. Und schon war meine Seele frei von den nagenden Sogen des Ehrgeizes und der Gewinnsucht des Wälzens und des Schattens im Schlamme der Lüste. Ich rannte wie ein Kind dir entgegen, meine Klarheit, meinem Reichtum, meinem Gott, meinem Heil, meinem Herrn. Das heißt, was Augustinus sagt, ich weiß nicht, wie deine eigene Bekehrungsgeschichte ist, als du irgendwann mal in der Jugend, wie auch immer, gesagt hast, ich will Jesus, wer hat das in deinem Leben bewirkt? Es war nicht deine eigene Entscheidungskraft, sondern es war die vorhergehende Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die dein Leben berührt hat und die dich überhaupt erst fähig gemacht hat, zu Jesus zu sagen, ich will dich. Und dann hat jemand ganz Schlaues bei Promoveo gesagt, das fühlt sich so ein bisschen an für mich, wie Gott verändert meinen Willen gegen meinen Willen. Dann habe ich ja gesagt, so, ja, vielleicht, ich denke mal drüber nach. Und ich habe mir drüber nachgedacht, habe gedacht, vielleicht ist es so und vielleicht ist es nicht so. Ich glaube, Gott bricht nicht unseren Willen gewalttätig, im Sinne von, er macht etwas gegen unseren Willen. Aber was er macht, ist, er nimmt seine Barmherzigkeit und er berührt unseren Willen so sehr damit, dass unser Wille plötzlich verändert ist und freiwillig das will, was Gott will. Wenn du vorher den Willen des Paulus gefragt hättest, als er auf dem Weg nach Damaskus war, willst du mal vom Pferd fallen und die Herrlichkeit von Jesus sehen? Wenn es ein Pferd gegeben hätte, ich weiß es nicht. Hätte Paulus gesagt, weiß nicht, ob Fluchen für jüdische Rabbis erlaubt ist, aber irgend sowas hat er gesagt. Und nachdem er Jesus gesehen hat, nachdem er vom sogenannten nicht dagewesenen Pferd runtergefallen ist und Jesus sein Herz ihn berührt hat, sagt er, gern nochmal. Gern nochmal, du kannst mich so oft vom Pferd schmeißen, wie du willst. Du bist mein Herr, mein Retter und mein Heiland. So ein bisschen gegen seinen ursprünglichen Willen, ja, aber nicht ohne seinen Willen. Gott hat Fähigkeiten, unser Herz zu berühren mit Barmherzigkeit. Das wir wollen. Was immer wir haben in unserem Leben, beruht in allem letztendlich auf der angenehmen Barmherzigkeit Gottes, der auf uns schaut, mit unserem Elend mitfühlt und uns Gutes tut. Lass uns diese Woche nach Hause gehen und uns einfach seine Barmherzigkeit genießen. Wir können uns in seine Barmherzigkeit fallen lassen. Sie wird uns tragen durch gute und schlechte Zeiten. Es wird nie so sein, dass die Schwierigkeiten dieser Welt, egal wo wir sind, egal ob die Sonne scheint, der Regen fällt, egal ob in den Worten von Habakuk im Kapitel 3 die Ernte groß ist oder keine Ernte da ist, ob der Stall voll oder der Stall leer ist. Seine Barmherzigkeit wird uns nicht verlassen und sie wird uns tragen bis zu dem Punkt, wo wir sein Angesicht sehen werden und sagen werden, groß ist deine wunderbare, kostbare Barmherzigkeit, der ich alles, was ich habe in meinem Leben, zu schulden habe. Wie groß bist du, mein Herr, mein Gott, mein Retter, meine Liebe, mein Heil. Lass uns aufstehen und einfach der Güte Gottes und seiner Barmherzigkeit noch ein gewaltiges Loblied singen.